Wenn man die Heilige Schrift so liest, dann fällt einem auf, dass der Herr Jesus manchmal sehr interessante Persönlichkeiten bei seinen Jüngern hatte. Und mit einer der interessantesten Persönlichkeiten im ganzen Neuen Testament ist sicher der Petrus. Wenn ich das mit dem Alten Testament vergleiche, der Petrus war ein Mann, der ging so in die Richtung wie der Mose. Er war ein Feuerkopf, ein impulsiver Mann, der, sagen wir mal, nicht viele, im Schwäbischen würde man sagen, Geschichte gemacht hat. Er ist einfach relativ radikal vorgegangen. Paulus geht eher in die Richtung, wie vielleicht Josua war. Er war der Filigrane, er war eher der Systematiker. Und dieser Petrus, das war ein Mann, er hat mit einer sehr eindeutige Hingabe am Herr Jesus gehangen und trotzdem hat er ihn verleugnet. Er hatte zwei Seelen in der Brust. Diese impulsive Art war wohl vordergründig, dahinter war schon ein bisschen auch ein Sensibelchen. Er stammte ja vom See Genezareth aus Bethsaida und hat dann später in Kapernaum gewohnt, das große Zentrum von Jesu Wirken, mit der wichtigste Ort in den Evangelien. Er war verheiratet. Sein Bruder hieß Andreas und er war, wenn man das Matthäus-Evangelium heranzieht, der erste Jünger Jesu Christi. Der Jesus nennt ihn den Fels, Schimeon Petros. Und es ist interessant, dass ein Petrus der Titel Jesu geblieben ist, was ihm Jesu verliehen hat und nicht sein normaler Name Simon. Und ich möchte nicht über Petrus reden, sondern mir geht es um was anderes. Mir geht es heute um den Petrusbrief und zwar um den ersten. Der Petrus hat Briefe geschrieben und er sagt ja ganz klar, ein anderer junger Gläubiger, der wohl auch geschliffenes Griechisch konnte, hat ihm diesen Brief geschrieben, aber diktiert wurde von Petrus. Und er ist ein interessanter Mann und ich denke, für die Bibelleser ist es ganz wichtig, dass man den Unterschied zwischen Paulus und den anderen Aposteln wegen ihrer Briefe versteht. Paulus ist ein Mann, der nach einer gewissen Logik, nach einer Systematik vorgeht. Er entwickelt einen Gedanken, er beweist ihn auf allen geistlichen Ebenen. Die sogenannten katholischen Briefe, also Jakobus, Petrus, Johannes und katholisch heißt nur allgemein, hat also mit der römisch-katholischen Kirche nichts zu tun, der hat eine andere Art, ein anderer Ansatz, ein anderer Stil, aber eine andere Beweisführung. Manchmal, wenn man das nicht versteht, glaubt man, man hat hier einen Widerspruch. Das stimmt aber nicht. Es ist eine organische Einheit. Und ich muss, wenn ich mir diese Texte wirklich geistlich ansehe, dann muss ich beachten, dass das andere Männer waren, mit einem anderen Hintergrund und auch mit einem anderen Stil. Und der Stil vom Petrusbrief, der ist wieder ähnlich wie einem Jakobus, ähnlich wie einem Johannes. Das ist dieses katholisch allgemeine Denker dieser jüdischen Männer. Und sie waren, soll ich es mal so sagen, grobe Glötze. Sie haben nicht wie der Paulus filigran das entwickelt, sondern vor allem Jakobus ist ja ganz, ganz, ganz heftig. Sie nehmen eine biblische Tatsache. Und ich finde das wunderbar. Sie beweisen sie nicht. Sie sehen es nicht für nötig, diese Tatsache zu beweisen. Im Gegensatz zum Paulus. Sondern sie gehen einfach hin und knallen es dem Leser vor die Augen und sagen, so ist es. Und jetzt kannst du darauf reagieren oder es bleiben lassen. So sind sie gewesen und so haben sie auch gelebt. Und von daher ist der Petrusbrief für mich etwas sehr Wertvolles. Und Petrus war ein Mann, der auf dem Berg der Verklärung war. Er hat die fragwürdige Tatsache auf seiner Seite, dass er nach meinem Wissen der einzige Mensch in der Bibel ist, den Gott, der Vater, bei seiner Rede unterbricht, weil er auf dem Berg der Verklärung Hütte bauen wollte und so. Und Gott unterbricht ihn und sagt, hier ist mein Sohn, den sollt ihr hören. Aber er bricht dann zusammen und er hat genauso wie die anderen Jünger auf dem Berg der Verklärung nichts gesehen als Jesus allein. Jetzt wird dieser Mann geschliffen. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, auch wenn man den Brief nachher liest und sich ansieht, er wird geschliffen, so wie ein Mose geschliffen wurde, der jemand totschlug und am Schluss Im 4. Mose heißt es, er war der sanftmütigste Mensch auf Erden. Und so wird auch ein Petrus geschliffen, dem ja der Herr Jesus prophezeit hat, wie er sterben wird. Also da war eine tiefe Hingabe, tiefe Erlebnisse. Er hatte das erlebt, als er aus dem Gefängnis loskam. Zu Lebzeit Jesu durfte auf dem Wasser laufen, er hat erlebt, was Glaube bewirkt, dass er nämlich laufen konnte, was Unglaube bewirkt, dass er unterging. Also ein Mann voller Erlebnisse, ein Mann, der Jesus so gekannt hat und der mit ihm so viele Erlebnisse hatte und den der Herr Jesus auch ganz direkt, manchmal seelsorgerlich zurechtgewiesen hat, dem er sagte, Satan, weiche hinter mich. Also ein ungeheurer Mann und der trotzdem vor Gott auserwählt war, den Heiden in Apostelgeschichte 10 die Tür des Glaubens zu öffnen. Also großes Werkzeug Gottes, aber ein interessanter Mann. Und jetzt ist einfach für mich wichtig, wenn ich die ganze Paulusbriefe verstehe, diese ganze Beweisführung, einfach mal die andere Seite zu sehen. Was macht denn ein Mensch, der entweder nicht kann oder nicht will, und zwar nämlich eine Beweisführung führen, der einfach sagt, was ist denn wichtig, was will ich dir sagen? Also praktisch eine ganz komprimierte Zusammenfassung, eine ganz verdichtete Zusammenfassung, auf was kommt es denn an? Die hast du bei den katholischen Briefen. Jetzt ist die Frage. Und ich möchte jetzt zuerst aus dem Kapitel 1 ein paar Stücke lesen, dann die andere Kapitel kurz ansehen und dann bei 5 nochmals auf die Gemeindepraxis eingehen. Er schreibt, Petrus Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede wird euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn er das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündet haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Und jetzt siehst du hier plötzlich etwas. Dieser Mann hat einen absoluten Blick für das Wesentliche. Er geht sofort hin und sagt, es geht letztendlich um die Errettung, um die Wiedergeburt. Er sagt, du bist auserwählt und zwar nicht willkürlich, sondern er sagt, du bist auserwählt nach der Vorsehung Gottes. Da steht im griechischen Prognosis. Also, ihr wisst ja, was Prognose ist. Nach dem Vorherwissen. Das heißt, keine Willkür, sondern er schiebt sofort alle diese Dinge von sich und stellt etwas in den Mittelpunkt. Er sagt, es geht darum, um die Heiligung des Geistes. Das steht in Römer 8, Vers 9 und das ist nichts anderes wie die Wiedergeburt. Der Geist, der tot ist in Sünde, wird lebendig bei der Wiedergeburt. Er sagt praktisch, es geht um die Heiligung des Geistes und um den Gehorsam, und zwar um die Besprengung mit dem Blute Jesu Christi. Er sagt also sofort, es geht darum, dass du gereinigt wirst durch Jesu Blut und es geht darum, dass du diese Wiedergeburt erlebst, dass du Gnade und Friede hast und der dir immer mehr zuteil wird, aus dieser Tatsache heraus. Also, das ist ja hochinteressant. Dieser Mann räumt sofort mit seiner Einleitung mit jeder Frömmigkeit auf. Er sagt ganz klar, es geht um das. Es geht um die Reinigung durch Jesu Blut, es geht um die Wiedergeburt. Und dann erklärt er in Vers 3, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Er sagt nochmal ganz klar, es war Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die dieses Wunder der Wiedergeburt gewirkt hat. Und er sagt hier, das ist eine lebendige Hoffnung. Merkt ihr was? Er räumt auf. Also ich war erstaunt, wie er konzentriert vorgeht. Und sagt, es geht letztendlich nur um die Errettung. Und heute hast du in den gläubigen Kreisen eine Entwicklung, wo du den Eindruck hast, diese, man nennt es ja auch Sündennot oder Seelennot, wo die Menschen hineingeraten, dass sie Angst haben vor der Hölle. Wisst ihr, wo ich mich bekehrt habe, ging etwas lange voraus, bis ich mich bekehrt habe und Gott mich dann gerettet hat. Bekehrung ist ja nur eine Reaktion auf das, was Gott getan hat. Der Handelnde war Gott, ich habe nur reagiert. Bevor ich das hatte, dass ich überhaupt reagieren konnte, hat der Herr mich in große Sündennot gebracht. Ich lag jeden Abend, so habe ich es zumindest in Erinnerung, lag ich in meinem Bett und bin immer eingeschlafen, so im Dämmerzustand, mit dem Gedanke, wenn der Herr heute nachkommt, fährst du in die Hölle. Ich habe das gewusst. Ich habe gewusst, dass ich verloren gehe. Mir hat es niemand erzählen brauchen. Niemand musste mir sagen, du gehst verloren. Ich habe das gewusst. Es war für mich eine absolute Tatsache. Ich werde verloren gehen, wenn ich Jesus Christus nicht finde. Und das war die Basis, wo ich mich dann bekehren konnte, nachdem der Herr durch den Heiligen Geist Druck gemacht hat und gesagt, heute, haben wir ja in der Einleitung gehört, heute, jetzt gilt es. Und dann kam ich zum Durchbruch. Und hinterher wurde dann klar, was das für eine Barmherzigkeit Gottes war, dass er dich in die Situation gebracht hatte. Wenn du da drin steckst, zerreißt es dich zuerst. Aber das ist eben der Unterschied zu der heutigen Christenheit. Da ging es um die Sündennot. Da ging es darum, dass du wirklich hier zu einer echten Wiedergeburt kommst. Heute hast du sehr viel Managementmethode. Du hast Jüngerschaftskurse. Du hast Schulungen. Du hast Strategien. Du hast das verrückteste Zeugs. Da muss ich sagen, Entschuldigung, reicht euch die Bibel nicht? Hat Gott vergessen, dass er Manager erweckt hat? Hätte er Manager erwecken sollen, konnte Gott die Welt nicht missionieren, bevor es Fernseher, Medien gab? Wisst ihr, ich habe den Eindruck, seit es das Zeugs gibt, ist die Weltmissionierung nicht vorgeschritten, sondern zurückgegangen. Müsst ihr mal gucken, wie schnell Gott ohne jede Medien und Papyri, die zu beschreiben, das war eine Arbeit. Selbst schriftliche Mittel waren fast nicht vorhanden. In was für einer rasenden Geschwindigkeit Gott das Evangelium über die gesamte damalige Welt verbreitet hat. Ist unfassbar. Und das war das Zentrum. Die haben gepredigt, lasst euch versöhnen mit Gott. Du gehst verloren, wenn du nicht bekehrt wirst. Und das ist der große Punkt. Das ist auch der große Punkt. Es gibt bei bestimmten Bewegungen gibt's den Zwang, dass du dich in einem bestimmten Alter taufen lassen musst. Dann gibt es meistens vorher eine Zwangsbekehrung oder eine schandehalber Bekehrung. Und das ist die Gefahr für alle frommen Kreise, dass die Kinder aus frommem Elternhaus einfach in dieser frommen Welle mitschwimmen und das, was hier steht, nicht erleben. Und das ist wohl das Dramatischste, was es gibt. Wisst ihr, und wir haben das ja erlebt, hautnah. Als der Michael damals der Martin Mote getroffen hat. Ich habe das nicht geglaubt, was der Martin uns dann in dem Gespräch berichtet hat. Dass er uns sagte, 87 Jahre hat er den Herrn gesucht, ein 92-jähriger Mann. Da muss ich sagen, kann man 87 Jahre Jesus suchen und nicht finden? Und der frömmste Mann von Taifingen sein? Ja, das geht. Wieso, da siehst du, was es für eine Dramatik beinhaltet, wenn man in diesem frommen Fahrwasser mitschwimmt. Anstelle, dass man hingeht und dafür sorgt, dass man wie ein Petrus mit seinem glühenden Herzen voll Begeisterung sagen kann, die Barmherzigkeit Gottes hat die Wiedergeburt gegeben. Ist doch herrlich, wenn das ein Mensch sagen kann. Und jetzt merkst du das, Der Paulus hätte das nie geschrieben. Niemals in so einem Ton. Und jetzt darf man ja nicht vergessen, Petrus hat es ja nicht selber geschrieben. Sondern er sagt ja ganz klar, der Bruder hat es ihm geschrieben. Wenn das wohl noch der Petrus in seinen Worten geschrieben hätte, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen heftiger rausgekommen. Der hat es ja noch schön geglättet und schön formuliert. Aber er sagt hier zum Beispiel mit einem brennenden Herzen. Diese Wiedergeburt, das ist diese lebendige Hoffnung, nämlich weil der Herr Jesus aus den Toten auferstanden ist. Wisst ihr, und als der Herr Jesus aus den Toten auferstand, war es amtlich, das war der Beweis. Damit war bewiesen, dass er keine Sünde hatte, sonst hätte er nicht auferstehen können. Damit war bewiesen, dass er die Sünden der Welt bezahlt hat, sonst hätte er nicht auferstehen können. Und damit war auch bewiesen, dass der Fluch der Sünde ausgelöscht hat, er hätte sonst nicht auferstehen können. Das war der absolute Beweis. Und Petrus geht hier nicht theologisch auf das Problem ein. Er sagt es bloß, durch diese Auferstehung aus den Toten ist es geschehen. Und jetzt sagt er, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das im Himmel für uns bereit liegt. Und sagt, wir werden jetzt durch die Kraft Gottes, da steht Dynamis, das ist in der Regel gebraucht für die Kraft des Heiligen Geistes. Also praktisch durch die Kraft Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch den Glauben werden wir auf das bewahrt. Das heißt, ich muss aber in der Zeit mich im Heiligen Geist aussetzen, muss biblisch glauben, muss den Weg der Nachfolge gehen und dann komme ich hier zum Ziel. Und er sagt, dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Ist euch aufgefallen, was der Brief für einen Tenor hat? Jubel, Jubel, Jubel. Der Mann, und da war da nicht mehr der Jüngste, sage ich mal vorsichtig. Wenn man der Überlieferung glaubt, ist schon kurz drauf mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden. Ist gar nicht so lang dann mehr gegangen. Aber dieser Mann, der hat ein brennendes Herz für zwei große Tatsachen. Und das hat mich doch tief erschüttert. Für die Tatsache der Errettung, der Wiedergeburt. Eben dieser Gehorsam, der zu Jesu Blut hier letztendlich Zuflucht nimmt und sich durch das Blut des Lammes reinigen lässt, wenn er Jesus Rettung findet. Und das Zweite, er hat ein großes Ziel. Er sagt, mein großes Ziel oder das große Ziel ist dieses Unvergängliche, das bleibt für alle Ewigkeit, unbefleckte, also das kann man nicht beflecken oder betrüben, und unverwelkliche Erbe, das im Himmel auf mich wartet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Kind der Erweckung. Zu der Zeit, als ich zum Glauben kam und etliche von uns in dieser Erweckungszeit, war die letzte, die hier geschehen ist in unserer Gegend, da war eigentlich was ganz Einfaches. Da war das der normale Ton, der geherrscht hat in der Verkündigung, der geherrscht hat bei der Predigt. Das war das Normale. Wiedergeburt ist die absolute Notwendigkeit und deine Zukunft ist im Himmel. Und alles andere war zuerst mal zweitrangig. Und er sagt hier, ihr werdet euch jubelnd freuen. Aber jetzt geht er weiter. Als Praktiker, er ist ja ein Praktiker, er ist ein Fischer. Er sagt, Vers 7 oder Vers 6, Ende. Er sagt, wenn es aber sein muss, dann werdet ihr kurze Zeit traurig sein in Anfechtungen. Und das Wort Anfechtung hat im griechischen Grundtext ganz stark den Charakter der Prüfung. Also nicht willkürliche Anfechtung, sondern den Charakter der Prüfung. Jetzt sagt er, warum? Er sagt also praktisch, diese Wiedergeburt ist wunderbar und bringt dir ein großes Erbe. Aber es kann sein, dass in der kurzen Zeit deines Lebens, dass hier es sein muss, dass Gott dich prüfen muss. Er sagt ausdrücklich, wenn es sein muss, das ist keine Willkür. Das heißt, wenn Gott uns in Anfechtung, in Prüfungen hineinführt, dann muss es sein. Das heißt, ich habe das nötig. Ja, bin ich denn so verderbt? Bin ich denn selbst als Wiedergeborener so ein verdrehter und verschrobener Charakter, dass ich in diese Prüfungen hinein muss? Ja, ich habe es bei mir erkannt. Wenn man mich immer in meinem frommen Wesen und in meiner frommen Schiene laufen lassen würde und Gott würde nicht eingreifen und mir manchmal einen Riegel vorschieben oder manchmal heftigst mich stoppen, ich weiß nicht, wo ich landen würde. Ich habe etwas gelernt. Ich traue von meinem Beruf, von der Bank her, sowieso niemand. Aber wenn ich gar nicht traue, das bin ich selber. Ich traue mir geistlich immer nur, soweit ich dem Lamme folge, wohin es geht. Ich bin mir völlig bewusst, wenn ich meine seelische Triebe Raum geben würde, dann würde ich religiös werden. Wisst ihr, ich habe früher nicht umsonst mal eine Phase gehabt, wo ich mir Holzkreuze um den Hals gehängt habe und Lateinisch, also ich habe es auf Deutsch gesungen, aber komplette gesungen habe wie die Mönche. Bis ich dann gemerkt habe, dass es Unsinn ist. Aber das steckt im Blut drin. Und er sagt hier, wenn es sein muss, muss dich Gott in die Prüfung führen, um dir und mir das auszutreiben. Das tut er. Das ist wunderbar. Er sagt, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi, bei seiner Wiederkunft. Er sagt, er muss dich zubereiten, dass du auf die Wiederkunft bereit bist, dass du dort keine Schande erlebst. Jetzt sagt er, und ihr liebt ihn. Er geht davon aus, dass ein Gläubiger, der ihn nicht gesehen hat, er hat ihn ja gesehen. Wisst ihr, er hat ihn gesehen. Aber er sagt zu einem anderen, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Und an ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht seht. Und jetzt kommt wieder dieses Euphorische, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein nüchterner, sachlicher Paulus solche überschwängliche Formulierungen benutzt. Nein, er hat auch schöne Formulierungen, auch begeisternde. Aber da merkst du, da brennt ein loderndes Feuer der Liebe zum Jesus, zu seinem Erlöser, das sich eine Basis herausgegriffen hat, wo er den Menschen sagen will, nämlich, wenn du wiedergeboren bist und diese Hoffnung hast und Gott an dir arbeitet und Gott mit dir einen Weg geht und Gott dich erzieht, dann wird es herrlich sein am Schluss, das sagt er. Und er sagt dann auch in Vers 10 ganz klar, die ganze alttestamentliche Propheten haben gesucht und geforscht und haben diese Gnade, diese Erlösung, die wir geschenkmäßig von Gott bekommen, von der haben sie geweissagt. Die waren, er zeigt sie, die waren neugierig, wann das denn geschehen wird. Und er sagt dann ganz klar, der Geist Christi in ihnen. Wisst ihr, wenn man sich überlegen muss, ob der Herr Jesus präexistent war, ob er in Geistleiblichkeit bei Gott, dem Vater war und im Alten Testament durch den Geist hier gegenwärtig war und manchmal auch erschienen ist in einer Christophanie. Hier sagt er ganz klar, die alttestamentliche Propheten hatte der Geist Jesu Christi. Obwohl dann der Geist der Sohnschaft erst ausgegossen wurde mit Pfingsten, da sind wir einig. Aber schau, hier siehst du, er dreht sich um den Herr Jesus. Und er sagt ganz klar, sie wusste dann durch Offenbarung, dass es letztendlich ums Evangelium geht, das später kommt. So muss man das Alte Testament lesen. Jetzt geht es zur Praxis. Dann sagt er Vers 13, was ganz einfach, und sagt, seid darum, umgürtet die Lenden in eure Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Der Mann, der noch geheuchelt hat, sodass Paulus ihn zurechtweisen musste wegen mosaischen Gesetz. Dieser Mann ist inzwischen so kuriert worden von Gott, von diesen Dingen, dass er hier ganz klar schreibt, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, er sagt, ihr müsst nüchtern sein. Wisst ihr, was ist nüchtern? Nüchtern bedeutet, dass ich meine Hoffnung nur auf das setze, was der Jesus am Kreuz vor Golgatha getan hat, auf dieses vollkommene Opfer, und dass ich es als Gnadengeschenk bekomme. Das ist eigentlich, was der Petrus hier macht, wenn man das ganz ernst nimmt und ganz hart liest, dann ist der Tod jeder religiöser Ader. Er geht hier ganz sachlich vor und zeigt, auf was es herkommt. Und dann sagt er, so, was will jetzt Gott von denen, die diese Wiedergeburt haben? Von denen, die geprüft werden, die bestimmte Druck haben von Gott, dass sie zubereitet werden. Er sagt ganz einfach, 14, als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Er sagt ganz klar, das normale Christenleben, was ist das laut dem Petrus? Wiedergeburt, die große Hoffnung der Ewigkeit im Himmel, dass ich im Himmel sein werde, wo es kein Leid, kein Geschrei, keine Krankheit, keine Not mehr gibt. Die Tatsache, dass Gott mich erziehen muss und von Gott her ganz klar die Zielsetzung, dass ich gehorsam bin. Ist für ihn klar. Wisst ihr, wir haben ja heute eine Zeit, wo Gehorsam ein Fremdwort ist. Darf ich euch mal ein Beispiel aus der Schule erzählen? Ich bin relativ gut aufgewachsen mit Lehrern, die aus einer Zeit kamen, die es heute nicht mehr gibt. Große Persönlichkeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute noch größte Hochachtung vor diesen Menschen. Die waren damals, als ich ihr Bürschlein war, in die 50er und 60er Jahre, da war die schon Mitte, Ende 50, Anfang 60, große Persönlichkeiten. Und wir hatten eine gewisse Ehrfurcht vor ihnen. Wir haben bestimmte Dinge uns nicht herausgenommen. Bei den anderen Lehrern waren wir aufrecht, aber bei denen hatten wir Ehrfurcht. Und das war auch von der Erziehung her. Wenn du eine große Persönlichkeit hattest, dann hast du Ehrfurcht gehabt. Da muss ich mal, ich habe schon mal erzählt, aber das ist mir einfach nicht aus dem Kopf, muss ich mal von der Bank in Stuttgart, in einem bestimmten Ortsteil, natürlich war es eine Werbemaßnahme, aber gleichzeitig war es auch eine Dienstleistung für die Schule, mussten wir lernen, wie man Schulstunde hält. Und da sind wir da drin gesessen und haben uns das angesehen. Und da habe ich den Schock meines Lebens gehabt. Der Rektor war bekehrt, war Gotteskind, hat so ein Gideons gehört. Und mit dem haben wir hinterher geredet. Ich habe ihn völlig schockiert gefragt, kann das sein, was ich jetzt gesehen habe? Sagt er, ja, das ist harmlos. Da ist während dem Unterricht ein junger Mann aufgestanden, läuft nach vorne. Ich denke, was tut der? Wird es dem schlecht? Muss der raus? Ist irgendwas? Läuft vor, geht in den Spiegel, zieht den Kamm raus und beginnt sich seine langen Haare zu kämmen. Wo die Frisur dann gestimmt hat, der Kamm wieder eingesteckt, ist wieder in aller Gemütsruhe hingesessen. Hat sich kein Mensch aufgeregt. Zu meiner Zeit wäre das ganz einfach gegangen. Ich sage ausdrücklich, zu meiner Zeit, gibt es ja nicht mehr. Egal welcher Lehrer, der hätte 2, 3 schnelle Schritte gemacht und dann hätte es eine Doublette gegeben. Wisst ihr, was eine Doublette ist? Wir hatten einen Geschichtslehrer, das war eine der größten Persönlichkeiten, der war noch kleiner wie ich, er war Boxer. Und er hat uns dann beigebracht, früher, wie man Doublette schlägt. Er ist hingestanden mit Deckung hoch vor dem Kind, das frech war. Hat ihn einmal getäuscht und dann hat er falsch reagiert, mit der anderen hat er meine runtergehauen. Und dann hat er gleich, wenn der dann gemerkt hat, dass sie ging rechts, hat er noch rechts eine runtergehauen. Also einmal links, einmal rechts. Das war eine Doublette. Ich möchte das nicht verherrlichen, aber es hat einen gewissen Respekt eingebläut. Es hat eingebläut, richtig eingebläut. Wisst ihr, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich hier gesehen habe, muss ich sagen, schon damals war die Gesetzlosigkeit auf dem riesen Vormarsch. Und heute ist ein Ungehorsam auch in den Gemeinden der Normalzustand. Wenn du heute als Ältester jemand sagst, da kommen wir nachher dazu in Kapitel 5, so und so ist die Ordnung der Gemeinde, das und das wollen wir, denkt ihr, die tun das? Aber wenn du Glück hast, ja. Aber meistens wird diskutiert, ja, ich sehe das anders, ich sehe das so. Und versteht ihr? Das ist heute so. Das ist auch überregional so. Schweizer Gemeinde, das hat mich erschüttert. Da war ein Mann, den ich kenne. Er hat eine Art, die ein bisschen streng ist, aber schon wirklich ernsthafter, lieber Mann, der Gott dient. Jetzt haben sie ihn aufgefordert, zurückzutreten als Ältester. Ein Brief mit 20 Punkten. Warum? Dann haben wir das öffentlich untersucht, die 20 Punkte. Wisst ihr, was übrig blieb ist? Nix. Wir haben einfach einen Zeitgeist, wo die Menschen von der Schule, wo die Menschen vom Beruf her nicht mehr gewöhnt sind, zu parieren. Und das wirkt sich auch auf die Gemeinde auf. Bis auch wenn die Gesetzgebung auch europäisch noch stärker wird, dann hast du da sogar eine gesetzliche Handhabe, dass du dem Biblischen widerstehen kannst. Und dann wird es ganz schwierig. Was machst du dann? Dann wird es schwierig. Und das ist das Hauptproblem, das hier die Endzeit prägt. Diese Leute, für denen war es klar, gehorsame Kinder. Und sagt, geh nicht mehr zu den Begierden. Heute hast du doch ganze Bewegungen, die nur auf Event gehen. Wenn du den Leuten sagst, du musst dich selbst verleugnen, du musst deine eigene Lüste, deine eigene Begierde in den Tod geben. Oh, darfst du ja nicht. Sondern du musst ja den Leuten was bieten. Wisst ihr, sobald ich den Leuten etwas biete, bin ich schon mitten in der Spur der Hure Babylon. Sondern ich muss das Evangelium verkündigen, genauso wie in Petrus es seiner einfachen Art gezeigt hat. Er sagt hier, Gehorsam ist richtig. Und jetzt sagt er als nächstes, Vers 15, und ihr sollt heilig sein. Und im nächsten Vers, weil Gott heilig ist. Jetzt sagt doch einmal Heiligkeit. Geh doch hin und sag Heiligkeit. Geh doch heute zu jemand hin, Mann oder Frau, und sag, deine Kleidung ist unangepasst für diese Gemeinde. Ist interessant, was du da für Reaktionen kriegst. Ich habe bisher die Philosophie vertreten, das sollen die Schwestern machen. Aber ich bin von der Philosophie weggekommen. Ich finde sogar, das muss man notfalls öffentlich tun. Einfach so nicht. Es geschieht ja öffentlich. Wisst ihr, und das ist etwas, was man heute nicht mehr will. Man will diese Heiligkeit der Gemeinde nicht mehr. Weil wenn die Heiligkeit der Gemeinde da ist, dann muss man ja sich unterwerfen. Vor allem natürlich Gott. Aber das Problem ist auch ganz anders. Ihr kennt den berühmten Ausruf, der im 1. Samuel geschieht. Ikabod, Hebräisch, das heißt, die Herrlichkeit ist dahin. Und so ist es heute oft in der Gemeinde. Es ist kein Gegenwart Jesu da, der Heilige Geist wirkt nicht, der kann nicht wirken, weil er betrübt wird. Und darum ist auch letztendlich ist es relativ möglich, unheilig in einer Gemeinde zu leben. Und jetzt sagt er ganz klar, führt euren Wandel in Furcht, Vers 17. Und sagt, solange ihr hier als Fremdlinge seid, wisst ihr, das ist so einfach, wie der Petrus das macht. Er sagt, wiedergeboren, Hoffnung im Himmel. Sagt, nehmen wir Punkte mal weg, gehorsam sein, heilig sein, Furcht Gottes haben und sich bewusst sein, dass ich ein Fremdling bin. Ist doch einfach, oder? Da brauchen wir doch keine Philosophie, da brauchen wir keine Theologie, da muss man ganz eiskalt sagen, lies die Bibel, was da steht und du weißt, was gefordert ist. Da brauchen wir nicht mehr überlegen. Und das Nächste, was hier kommt, ist ein ganz wichtiger Punkt. Er erklärt es und sagt, weil ihr nämlich nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Er sagt, ihr seid doch erlöst durch das Blut des Lammes. Das heißt zu Deutsch, Kolosser 1,13, du bist versetzt aus dem Zentrum der teuflischen Einflüsse heraus in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du bist jetzt Gottes Kind, du gehörst zur anderen Welt. Und zu der Welt gehört halt Gehorsam, zu der Welt gehört Heiligkeit, zu der Welt gehört Furcht Gottes, Gottesfurcht. Und zu der Welt gehört, dass man Fremdling ist. Auf Erden. Und er sagt nochmal, das ist, weil du erlöst bist durch Jesu Blut. Ich verstehe. Und in dem Moment hat es eine andere Dimension. Der Petrus macht ja keine Geschichte, sondern er sagt eiskalt, was Tatsache ist. Wenn Gehorsam, wenn Heiligkeit, wenn Gottesfurcht und sich als Fremdling in dieser Welt aufhalten, bedingt sind und ausgelöst werden durch Jesu Blut, dann hat das eine ganz andere Dimension, als wenn man nur sagt, das ist eine Ordnung der Gemeinde. Wisst ihr, damit ist das Wesen der Erlösung. Dann sagt er in Vers 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuerter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Und er sagt wieder, es kann nur jemand gehorsam sein, letztendlich, der gereinigt ist. Wisst ihr, und das ist ein Fakt. Nur wenn ich wirklich gereinigt bin durch Jesu Blut, kann ich gehorsam sein. Ich bin tief überzeugt, dass der Ungehorsam, ich rede jetzt auch von mir, wisst ihr, ich kenne das ja von mir, wenn ich Gott ausweiche. Es kommt immer daher, wenn ich nicht 100% gereinigt bin durch Jesu Blut. Wenn irgendwo so was Eiges rumspuckt, ich Gott ausweiche und nicht in der Spur bleiben will. Und er sagt hier nochmal, ihr müsst eure Seele im Gehorsam gegen die Wahrheit reinigen. Warum muss ich die Seele reinigen? Weil die Seele das überkochende Fass ist, wo das ganze Menschliche aufgekocht wird. Seele steht für das natürliche Ausleben des Menschlichen. Und er sagt, wenn du dich jetzt gereinigt hast, wenn der Heilige Geist dich so weit gebracht hat durch Reinigung und dass du ungeheuerte Bruderliebe entwickelst, dann ist auch dein Herz rein. Also ich drehe es jetzt bewusst einmal rum, die Aussage, als Folge, was hier dahinter steckt. Und dann sagt er in 23, ihr seid nämlich wiedergeboren durch dieses lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Unser Fleisch wird wie Gras vergehen. Meine Schönheit, deine Schönheit, meine Intelligenz, meine Dummheit. Ich sage mal, meine Falter, meine weißen Haare, die werden alle verschwinden. Das ist doch schön, wenn das verschwindet. Aber es verschwindet nicht nur das, was uns Sorge macht, die Gebrecher, sondern es verschwindet auch die Jugend. Ich habe gerade dabei, meine Bilder zu sortieren. Das ist ja eine heiße Aufgabe. Ich habe nicht früher sehr oft draufgedrückt auf den Auslöser, habe ich festgestellt. Ich habe Berge von Bildern, das habe ich dir mal sortiert. Ich habe zu meiner Frau, ich weiß nicht, wie oft gesagt, waren wir mal so schwarz? Wisst ihr, wenn du siehst, wie schnell das geht, dass du als blühender junger Mensch, und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht schön aus auf die Bilder, oder? Das Frische, dieses Blühen, das sieht wunderschön aus. Und dann guckst du in den Spiegel und sagst, oh, da ist wohl was passiert. Und das muss uns klar sein. Wir sind wie Gras. Wir sind wie etwas, das aufblüht in der Natur. Und dann ist es weg. Spurlos verschwunden. Weg ist es. Und sagt aber, das Wort Gottes bleibt. Die Erlösung bleibt. Der Gehorsam bleibt. Die Heiligkeit bleibt. Das sind Dinge für die Ewigkeit. Die Gottesfurcht bleibt. Fremdling zu sein, sauber zu wandeln, das bleibt. Also siehst, Petrus hat hier einen ganz, ganz deutlichen Blick. So beginnt er in Kapitel 1. In Kapitel 2 geht er dann näher ran. Dann sagt er, so legt nun ab alle Bosheit und Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung. Er sagt, leg jetzt einfach aus dem Grund das Sündhafte ab, weil du bist ein Wiedergeborener, du bist ein Fremdling auf Erde, du musst heilig sein, du musst in der Furcht Gottes leben und letztendlich, und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, musst du Gott gehorsam sein und Gott will, dass du das ablegst. Wisst ihr, der macht doch keine Geschichte. Ich kann nicht, ich will nicht und das ist zeitbedingt gewesen in der Schrift. Sondern der sagt, er ist kalt, lege ab. Tu es weg, Petrus. Paulus hätte da vielleicht ein Kapitel drüber geschrieben. Römer 6. Petrus sagt einfach, eiskalt, leg ab. Und sagt, dafür sollst du als Gegensatz, als neugeborenes Kindlein begierig sein nach der unverfälschten Milch des Wortes. Kann man übersetzen nach der vernünftigen Milch. Damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Er sagt praktisch, wenn du dich stattdessen den geistlichen Dingen zuwendest, dann wirst du wachsen. Also er geht vor wie Eltern bei einem Kind, sagen, diesmal was Gesundes, dass du wächst. Bei uns früher, Steifinger, die Alte hat immer gesagt, iss, wurscht was. So war's, so mal gestupft. Ja gut, dann kommt meistens nur der Satz, oder bist schleckig. Und ich muss noch meistens sagen, ja, das war ich nämlich. Und jetzt sagt er nochmals, wisst ihr, immer wieder, das ist mir aufgefallen beim Petrus, immer wieder in den Briefen, wenn er diese zentralen Eckpfeiler ungeschützt den Leuten hinhält und sagt, so ist es, geht er immer wieder auf die Person Jesu zurück. Du merkst, wie sein Herz am Herrn Jesus hängt. Er sagt, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein. Jetzt sagt er, jetzt müsst ihr lebendige Steine werden. Wisst ihr, ein lebendiger Stein kann man nur werden, wenn man in einem Geist zu einem Leib getauft ist, wenn man dem Leib Christi zugefügt ist, wenn man wirklich wiedergeboren ist. Sonst ist man kein lebendiger Stein. Er sagt, jetzt will Gott dieses Haus mit euch aufbauen. Ihr müsst lebendige Steine sein. Und der Jesus ist der entscheidende Stein. Er erklärt ihnen jetzt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Ihr müsst die Tugende Gottes verkündigen, die Tugende Jesu. Er hat euch aus der Finsternis herausgeholt zu seinem wunderbaren Licht. Vers 9. Und sagt, aus dem Grund müsst ihr gehorsam sein, aus dem Grund müsst ihr letztlich heilig sein, müsst ihr die Furcht Gottes haben und müsst ihr Fremdlinge auf Erden sein. Ganz einfache Beweisführung. Er sagt, weil du so eine hohe Stellung in Christus hast, weil du so ein lebendiger Stein bist, weil du Gott verkündigen sollst, weil du für ihn Zeugnis geben sollst, musst du hier so vorgehen. Also gell, ich bitte um Entschuldigung, ich kann den Brief jetzt nicht Vers für Vers auslegen, so wär's ja, ne, da wären wir eine Woche dran, sondern ich versuche einfach die Quintessenz aus dem Petrus, sein Denker herauszuziehen. Und er sagt dann wieder 11, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Er sagt wieder, ihr seid Fremdlinge. Merkt ihr, wie das einbläut? Heute sagt man dir, du musst so vorgehen, dass du der Welt angenehm bist. Du musst bestimmte Schutzfunktionen so an die christliche Zeit aufrichten, dass die Welt dich nicht auffressen kann. Das habe ich beim Watchmen nie gelernt. Du musst bestimmte Sicherungen aufbauen, dass dich auch eine antichristlich geprägte Obrigkeit oder gar eine Diktatur, je nachdem was kommt, dass du dich vor denen schützen kannst. Da gibt es Mechanismen, die kann man ruhig nutzen. Das ist keine Welt. Aber er sagt hier ganz klar, du bist ein Fremdling. Und du musst dir bewusst sein, du lebst in einer Welt, wo die fleischliche Begierde, ich sage es mal so, die Gier nach den Dingen dieser Welt, Augenlust, Fleischeslust, Hochmut, Normalzustand ist. Und das kann im Beruf sein, das kann in der Familie sein, das kann im Charakter liegen, das kann auch in der Gemeinde passieren. Wo er ganz klar sagt, diese Dinge streitet gegen deine Seele. Und dann sage ich, ermahne euch, lasst das. Wisst ihr, der macht nicht viele Worte. Der sagt, enthalte dich, Finger weg auf Deutsch. Und sagen, jetzt führen gute Wandel unter den Heiden. Dass, wenn es wirklich untersucht wird, dass sie sät, da ist alles in Ordnung. Und dann geht er hin praktisch, sagt zum Beispiel 18 der Hausknechte, seid in aller Furcht euren Herren untertan. Das heißt, du Angestellter, unterwirf dich der Führung deiner Firma. Wisst ihr, wo ich das erst mal miterlebt habe, wie man auch rebellieren kann? Ich habe das gar nicht gekannt, weil ich komme aus einer anderen Welt. Ich komme aus einer Welt, wo man hier eine gewisse Ehrfurcht hat. Gut, inzwischen ist auf beider Seite eine große Verderbnis, aber das ist ja wieder was anderes. Er sagt dann ganz klar, wenn du schon Schläge leiden musst, dann bitte für Geistliches. Das heißt, du musst menschlich so korrekt sein, dass du nirgendwo eine Strafe auf dich ziehst, sondern wenn du nur schon leiden musst, dann wenigstens für Gutes tun. Ungerecht und sagt, weil Jesus war unser Vorbild, er hat auch gelitten, obwohl er gar nicht musste. Er hat das bezahlt, was er nicht verbrochen hat, nämlich unsere Sünde, und sagt, das ist dein Vorbild. Er hat die Sünde selber auf dem Holz getragen. Durch seine Wunde bist du jetzt gerettet. Wieder geht er zum Herrn Jesus zurück. Wisst ihr, immer wieder geht er von der Praxis zum Herrn Jesus und sagt, wegen ihm, weil du wieder geboren bist, weil er es getan hat. Drum soll ich heilig sein. Drum soll ich letztendlich Gottesfurcht haben. Drum soll ich gehorsam sein. Drum soll ich bewusst als Fremdling leben. Merkt ihr, das ist eine ganz andere Beweisführung. Er brennt für diesen Erlöser, für den Jesus, und sagt, wegen ihm. Doch nicht wegen einer Gemeinde oder wegen einer Ordnung oder wegen sowas. Das ist schon Unsinn. Sondern wegen ihm, wegen dieser Person. Und er sagt nochmal ganz klar, ihr wart vollkommen irrende Schafe und jetzt habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Und er zeigt damit auch, ich brauche einen Hirten und ich brauche einen Hüter. Ich kann nicht allein gehen. Ich bin angewiesen, dass ich mir im Wort Gottes unterwerfe. Und dann geht er zu den praktischen Problemen. Wisst ihr, da macht es auch wieder Paulus. Der geht auch zu der Praxis und sagt, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterwerfen. Kapitel 3, Vers 1. Und sagt, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel sehen, euer Schmuck, da steht Kosmos, das heißt eure Welt, heißt es, soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten, Anlegen von Goldgeschmeid oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Und dann sagt er ganz klar, so haben sich auch einst die Frauen des Alten Testamentes geschmückt. Wisst ihr, was man heute macht? Das ist ganz einfach. Kann ich nachweisen. Heute machen wir was ganz anderes. Wenn man heute einen ungläubigen Ehemann hat, also keine Regel ohne Ausnahme, dann weigert sich immer mehr, ich sage nicht alle, es gibt auch Leute, die wirklich korrekt sind, Mann wie Frau, dann weigert sich viele, diesen Weg zu gehen. Aber ich habe schon oft erlebt, dass man dann einfach einen Kreis macht, Gleichgesinnter. Da sage ich, ich könnte aufhören. Wir haben mal eine Trennung in der Gemeinde gehabt, weil lauter Frauen mit ungläubigen Männern genau das getan haben. Da kam mich, der böse Karl Hermann, und hat ihnen gesagt, relativ lieb, also ich habe es ja in Erinnerung, dass ich es lieb gesagt habe. Also ich war nicht giftig, sondern ich habe wirklich lieb gesagt, Schwestern, macht einen Fehler, ihr praktiziert eine falsche Hingabe. Weil ihr braucht keinen Frauenkreis, sondern ihr müsst euch um eure Männer kümmern. Folge, ich glaube 10 Leute sind weggegangen von der Gemeinde, Trennung. Aber wenn jemand wegen der Wahrheit weggeht, ich kann es nicht heben, ich kann ihn nicht anbinden. Wisst ihr, aber da siehst du etwas. Petrus sagt, keine Nebenkriegsschauplätze, geh hin und kümmere dich um deinen Mann. Und zwar, indem du dein Wesen so veränderst, dass er keine Handhabe mehr hat, dass du so ein Niveau in deinem Wesen entwickelst, dass er keine Chance gegen dich hat. Ist doch toll, oder? Und er glaubt der Erlösung so, er glaubt, dass die Erlösung durch Jesu Blut so stark ist und durch sein Kreuz, dass man das kann. Das Nächste. Er sagt, das ist der wahre, verborgene Mensch, den Gott auch will. Der ist vor ihm kostbar. Und dann kommt er zu den Männern, Vers 7, und sagt, ihr Männer, ihr sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Er sagt, wohne mit Vernunft bei deiner Frau. Ja, was heißt das? Was heißt das? Das heißt ganz einfach, ich habe festgestellt, durch Lebenserfahrung, durch letztendlich die Heilige Schrift, dass eine Frau anders reagiert wie ein Mann. Und jetzt passe ich mich dem an. Wisst ihr, darf ich mal was sagen, ihr lieben Brüder, ihr überfordert eure Frauen manchmal, wenn es zu irgendeiner Unstimmigkeit kommt oder zum Streit oder was, wenn ihr glaubt, wenn ihr Recht habt, ist da geil, dass ihr nicht Recht habt. Aber wenn ihr Recht habt, dass die Frau nachgeben muss. Wisst ihr, warum die Frau nicht nachgeben muss? Das ist ein ganz einfacher Grund, weil sie es manchmal nicht kann. Paulus hat der Frau nicht umsonst im 1. Timotheusbrief bestimmte Dinge verweigert, weil er einfach weiß, wie sie reagiert. Wisst ihr, das geht manchmal nicht. Dann soll ich mal so sagen, dann muss der Mann Größe haben, muss mit Vernunft der Frau die Brücke bauen und muss der erste Seite aus meiner Sicht wieder die Hand zum Frieden reichen. Der Mann ist das Problem, meistens, bei fast allem. Ich habe das festgestellt. Auch der Adam war das Problem beim Sündenfall. Natürlich ist die Eva verführt worden. Er wäre schon so dumm gewesen, dass er in die Frucht reingebissen hat. Der Adam. Und wann ist der Sündenfall eingetreten? Als Adam in die Frucht biss. Ihr müsst die Bibeltexte genau lesen. Nicht als sie Eva nahm, sondern als der Adam reingebissen hat. Und die Bibel sagt, in Adam sterben alle und nicht in Eva. Ich will da keine Entschuldigung loslassen für die Frauen, aber wir Männer haben die Verantwortung, der Frau eine Brücke zu bauen und ihnen zu helfen. Sagt der Petrus, und das wundert mich bei mir Petrus, wisst ihr, bei so einem Charakter, und die Bibel redet ja von seiner Schwiegermutter, sie redet aber wenig von seiner Frau. Aber dieser Petrus, das war schon kein Weichling, das war ein Mann. Und er sagt einfach, du musst hier sein. Dann sagt er, und ihr alle zusammen sollt gleichgesinnt sein. Vers 8. Mitleidig, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig, nicht Böses vergelten. Er macht das, was der Paulus auch sagt. Er sagt, guckt mal her, diese ganze geistliche Verhaltensregel, wo kommen die her? Wisst ihr, wo die herkommt? Die kommt her, wenn ich das Opfer Jesu wirklich akzeptiere und dann gehorsam bin, wenn ich in der Furcht Gottes wandle, wenn ich wirklich ein Fremdling auf der Erde bin, wenn ich die Ziele Gottes habe, wenn ich alles das, was Gott will, annehme und das andere wegwerf, dann funktioniert es. Und er sagt nochmal ganz klar, Vers 15, heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Also er geht jetzt ganz einfach hin und sagt auch nichts anderes wie der Paulus, du sollst dem Herrn den letzten Winkel deines Herzens geben. Sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt hingehe, die Predigt abbricht, gehe runter, setz mich in eine Ecke und überleg eiskalt, welcher Teil meines Herzens wohl dem Herrn Jesus nicht willentlich bewusst ausgeliefert ist. Meint ihr, ich finde was? Ich weiß, was ich finde. Ich werde 100%, wenn ich vor Gott still bin, werde ich finden, dass es Teile gibt, die nicht ausgeliefert sind. Wo ich vielleicht nicht willentlich zurückhalte und wo ich einfach dahin lebe. Nicht einmal böse, sondern so ist der Mensch. Und ich glaube, und befürchte, dass bei euch auch nicht anders sein wird. Dass genau das Gleiche sich abspielt im Herzen. Wisst ihr, und der Petrus ist ein Praktiker. Und er sagt jetzt nochmal ganz klar, auch er geht wieder in Vers 18, wieder auf der Herr Jesus zurück. Sagt wieder, es ist alles begründet in seinem Opfer. Er hat für dich das Blut vergossen. Er hat deine Sünde getragen. Er ist getötet worden am Fleisch. Für dich, für dich. Und jetzt sagt er in Kapitel 4, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Ist euch klar, was das heißt? Es bedeutet, ich übersetze es einmal aus Hebräer 12, Vers 4 und folgende. Es heißt ganz einfach, wenn ich als Wiedergeborener, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich bestimmte Dinge lassen soll, sie einfach nicht lasse. Ich lasse einfach nicht. Wisst ihr, was dann passiert? Dann wird Gott beginnen, mich zu erziehen. Und es muss nicht, aber es kann dann auch einmal bedeuten, dass er mir Leiden am Fleisch schickt. Das kann Krankheit sein, das kann Verfolgung sein, das kann alles Mögliche sein. Dass er mir Leiden schickt, dass ich aufhöre zu sündigen. So denkt der Petrus, so denke ich, so denkt die gesamte Bibel. Er sagt, warum? Dass wir die verbleibende Zeit nicht mehr den Lüsten der Menschen leben, sondern dem Wille Gottes. Merkt ihr, wie er fixiert ist auf diesen Gehorsam? Wie er fixiert ist auf die Furcht Gottes? Wie er fixiert ist, dem Lamme zu folgen? Wie er darauf fixiert ist, ein Fremdling zu sein? Er will so, dass wir geistlich hier die richtige Haltung einnehmen. Und er erklärt dann auch nochmal ganz klar, Er sagt, es hat gereicht, dass ihr in Ausschweifung, Begierde, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelage, frevelhaften Götzendienst und so weiter rumgelaufen seid. Und sagt, die Welt verwundert sich, dass ihr nicht mitmacht in diesem Schlamm. Und er sagt, es ist aber das Ende aller Dinge gekommen. Jetzt müsst ihr nüchtern sein, müsst beten. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Er sagt, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Entschuldigung. Darf ich eine ganz konkrete Frage stellen? Unabhängig von der stillen Zeit vom Bibellesen. Kämpfst du im Gebet für diese Dinge, die Probleme machen bei dir? Weißt du, ich habe festgestellt, dass man sehr leicht schnell betet. Man hat die stille Zeit fertig. Man liest. Man tut das alles. Alles wunderbar. Aber tust du das, was hier der Petrus sagt? Bist du nüchtern zum Gebet und kämpfst du? Und bist dir bewusst, ich kann das nicht ändern. Herr! Und beginnst einen Gebetskampf, wie die Mitarbeiter des Paulus teilweise in Kolosser 4,12 es zeigen, aufzurichten. Ist er, und da siehst du unseren Mangel. Er denkt so einfach, so praktisch. Er sagt, du musst einfach heilig sein. Du musst einfach gehorsam sein. Du musst in der Furcht Gottes leben. Du musst ein Fremdling sein. Du darfst nicht sein wie diese Welt. Du darfst nicht denken wie diese Welt. Du darfst denen nicht hinterherlaufen. Weil diese große Erlösung durch Jesu Blut ist so gewaltig. Drum will das Gott nicht. Und jetzt sagt er ganz, ganz nüchtern, sachlich, wenn es nicht funktioniert, wird dir Gott wohl Leiden schicken. Wenn es nicht funktioniert, wird dir Gott wohl etwas geben, das dir nicht gefällt. So ist es nämlich. Und er sagt nochmal ganz klar, du kannst dem auch begegnen, dem du besonnen und nüchtern bist und im Gebet hier deinen Kampf aufnimmst. Und dann passiert wirklich das, was Gott will. Er hat noch viele andere Dinge. Er sagt, und in dem allem darfst du dich aber nicht um dich selber drehen, sondern er sagt in Vers 9, seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren und dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes und sagt, jetzt lebe deine Berufung aus. Manchmal habe ich den Eindruck, der Gläubige ist langweilig. Wenn ich das lese, muss ich sagen, Entschuldigung, das kriege ich gar nicht hin, zeitlich. Wie soll ich das tun? Indem ich die andere Sache lasse. Wisst ihr, so einfach ist es. Aber wenn Gläubige mir signalisieren, habe ich schon nicht nur einmal erlebt, mir ist langweilig, muss ich sagen, Entschuldigung, du bist ein beneidenswerter Mensch, du tust das alles. Du bist gehorsam, du lebst in der Heiligung, du bist heilig, du bist in der Gottesfurcht, du bist ein Fremdling auf Erden, du entwickelst diesen inneren, stillen Menschen, der die andere gewinnt. Du bist so, dass Gott dich nicht erziehen muss, du hast darum auch kein Leid, du hast gar nichts, es geht bei dir alles glatt, weil Gott dich gar nicht erziehen muss, es ist alles wunderbar. Und du brauchst auch noch keinen Gebetskampf zu führen, du brauchst das alles nicht tun. Du musst sagen, du bist zu beneiden, wenn es dir langweilig ist. Ich glaube, wer einigermaßen ehrlich ist, den schüttelt es bei so einem Gedanke, oder? Also mich schüttelt es. Er sagt dann, Vers 12, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht praktisch befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Er sagt ganz eiskalt, du bist in der Welt und da kommt Feuerprobe. Da kommt der Druck, da kommt die Aufwertung, kommt die Trübsal. Apostelgeschichte 14, 22. Wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Dann sagt er was und sagt, Gläubige, ihr müsst euch etwas bewusst sein. Ich sage jetzt mal, Stück aus 2. Mose, 5. Mose, 34, also die große Darlegungen, wo Gott gnädig, barmherzig ist und langmütig. Aber die Bibel sagt hier was, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beim Hause Gottes anfängt. Er sagt nochmal ganz klar, du musst dir bewusst sein, Gott fängt mit dem Gericht nicht bei der Welt an, sondern beim Haus Gottes. Das sehen wir heute, der Abfall der Gemeinde ist ein Gericht. Und jetzt kommt eben der nächste Satz. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium zu glauben? Es gibt im Griechischen zwei Wörter. Das eine ist Unglaube und das andere ist die Weigerung zu glauben. Und hier steht die Weigerung zu glauben. Das hat mit Gehorsam zu tun. Da steckt in dem Wort der Gedanke Gehorsam drin. Das heißt, wenn Gott schon so vorgeht, dann hat ja der Unbekehrte gar keine Chance. Der Unbekehrte ist verkauft. Wisst ihr, ich bin mir völlig bewusst, wenn die Endzeitgerichte losbrechen werden, oder wenn die Strafe Gottes und die Erziehungsmaßnahmen Gottes auch für die Gemeinde, wenn das alles losbrechen wird, in einer viel tieferen Dimension als heute der Fall ist, dann werden die Gläubigen unendlich jammern. Aber wisst ihr, wer im völligen Entsetzen dastehen wird und merken wird, was passiert? Das werden die Ungläubigen sein. Wenn hier auf der Erde der Antichrist rast und von oben die Gerichte Gottes einschlagen, dann hast du nämlich das Doppelte. Dann ist der Teufel in Menschengestalt auf der Erde und gleichzeitig nur verurteilt die Schläge, die Gerichte Gottes. Jetzt sagt Petrus ganz einfach, weil das so ist, sagt nüchtern sachlich, Gehorsam, Heiligkeit, Gottesfurcht, Fremdling. Warum? Ganz einfach. Um Jesu willen. Weil das ganze Opfer auf das zielt. Sobald du wieder geboren bist, zielt die Bibel auf das. Und er geht jetzt hin und sagt, befehle Gott deine Seele an und tue das Gute. Das heißt, klammere dich an den Herr Jesus. Erfasse den Saum seines Kleides, folge ihm, woher er geht und hör auf mit Denken ihrer menschlichen Weise. Denke nicht mehr menschlich, sondern denke, wie die Bibel sagt, wie Gott es sagt. Und dann kommst du auf das alles. Gut, jetzt möchte ich zu 5 gehen. Hochinteressant. Das ist eigentlich sonst immer ein Paulus-Thema, 5. Er sagt hier was ganz Interessantes. Er sagt, die Ältesten, die unter euch sind, er meine ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Also er redet hier jetzt die Verantwortliche einer Gemeinde. Ja. Und es ist auch interessant, das Ältesten ist im Griechischen so, dass eigentlich Älteren dort steht. Und damit hast du schon mal etwas. Es kann niemand Ältester einer Gemeinde sein, wenn er nicht eine bestimmte geistliche und eine bestimmte Lebenserfahrung hat. Das ist einfach eine Tatsache. Ich habe Gemeinde Kippesee, wenn man lauter junge Bursche zu Ältesten hochstilisiert hat und die haben dann die Gemeinde ins Elend geführt. Das heißt, es gehört dazu eine gewisse Erfahrung, geistlich und menschlich. Und jetzt sagt er was, was ja heute einfach nicht mehr der Normalzustand ist. Er sagt ganz nüchtern, ihr seid Zeuge der Leiden des Christus, ihr seid Teilhaber der Herrlichkeit und jetzt hütet diese Herde nicht gezwungen. Ja, kann es sein, dass ein Ältester eine Herde gezwungen hütet? Natürlich. Wisst ihr, wenn du die ganze Zeit den Eindruck hast, du läufst gegen eine Wand, irgendwann reicht es dir. Versteht ihr? Irgendwann ist die Nase voll. Praxis. Herrscht ein Mann der Praxis und sagt, nicht gezwungen, sondern tu es freiwillig. Und strebe nicht nach schändlichem Gewinn. Wisst ihr, wie man den geistlichen Stand einer Gemeinde, die kann man an 2 Dingen relativ einfach sehen. An der Stellung zu Jesus und zu seinem Opfer, da sieht man das geistliche Potenzial. Und an der Stellung zum Geld sieht man, ob sie sauber sind oder nicht. Das ist Fakt. Wenn man dauernd der Kübel rumgehen lassen muss, und ich habe schon Gemeinde gesehen, freie Gemeinde, die haben einen Klingelbeutel wie die Katholiken rumgehen lassen, einen Stock mit einem Samtbeutel dran, um Geld einzusammeln, muss ich eiskalt sagen, Entschuldigung, wenn Gott einen Auftrag gibt, dann zahlt er auch. Wisst ihr, wenn Gott mir das Geld verweigert, dann muss ich vor Gott das letztendlich prüfen und sagen, habe ich gar keinen Auftrag. Wisst ihr, wenn alle Gläubige alles einstellen würdet, wo Gott ihnen die Finanzen sperrt und nicht mehr betteln würdet, dann würde 90% des heutigen Gebildes wohl zusammenbrechen. Darf ich mal so brutal sagen. Dann wäre manches Gemeindehaus nie gebaut. Dann wäre mancher Prediger nicht hauptamtlich. Da machst du keine Freunde, wenn du das sagst. Aber es hat einen Vorteil, ist die Wahrheit. Wisst ihr, Geld ist der Teufel, hat einmal eine Frau gesagt. Ich glaube, es war eine Kundin von mir auf der Bank. Oder meine Tante, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie gesagt, Geld ist der Teufel. Da ist was dran. Ich möchte es jetzt nicht so ungeschützt hier als Übertreibung stehen lassen, aber es ist was dran. Gell? Und da sagt er jetzt nicht mit schändlichem Gewinn, sondern freiwillig, du musst bereit sein, selbst wenn dich die Gemeinde bis zur Weißglut ärgert, sie mit Freuden zu hüten. Es ist manchmal auch gut, es öffentlich zu sagen, was man heimlich sagt. Jetzt sage ich euch, was ich heimlich in der Gebetsstunde oder in der Bibelstunde schon gesagt habe. Das ist auch öffentlich, das ist immer schön. Wisst ihr, man soll ja das, was in der Kammer geredet wird, wird der Herr einmal von den Dächern verkündigen. Das kann man auch mal ein bisschen vorher praktisch machen. Ich werde demnächst der Hans bitten, er hat es mir schon mal gemacht, mir genau feststellen, wie viel werden denn in 25 Jahren, wir werden am 1.4. nächstes Jahr 25 Jahre alt. Eigentlich war es nicht der 1.4., sondern der 28.3., wo die Gemeinde entstanden ist. Aber das ist auch egal. Werde ich ihn bitten, mal rauszuschreiben, wie viele Täuflinge hatten wir? Wisst ihr, diese schöne Tauffeier. Und man predigt, jetzt dient ihr nicht mehr der Welt, jetzt dient ihr dem Herr Jesus. Jetzt gebt ihr öffentliches Bekenntnis ab, dass er euch ihm hingibt. Dann wollen wir mal gucken, wenn man die Karte anguckt, was denn noch davon übrig ist. Wisst ihr? Ich habe den Eindruck, die Taufe ist oft in christlichen Kreisen, wie die Konfirmation bei den Evangelischen, ist eine offizielle Verabschiedungsfeier. Da sperrt auf lauter wunderbare Leute, die ihre Zeugnisse geben, hingegeben sind. Und da steht, und dann verschwindet sie im Untergrund. Du siehst sie in den Versammlungen der Gemeinde fast gar nicht mehr. Und das ist was, wo du einen Ältesten zur Verzweiflung treiben kannst. Weißt du, wo du schuftest und du musst sagen, für wen? Meine Frau sagt, sind wir ehrlich, meine Frau hat zu mir gesagt, das, was du da tust, das interessiert kein Mensch. Ich kann gar nicht sagen, was das bei mir auslöst. Manchmal wurde ich wütend, manchmal wurde ich deprimiert. Das ist ja bei mir selten, dass ich deprimiert würde, also ich neige eher dazu, dass ich wütend werde. Aber da muss ich sagen, Entschuldigung, sind wir jetzt die Gemeinde Jesus, sind wir der Hasenverein? Entschuldigung, ich gehe jetzt mal ganz bewusst auf den Stil von einem Petrus. Der hat es schöner gesagt, aber der direkt. Wisst ihr, wir müssen manchmal direkt sein und sagen, was ist denn los? Wisst ihr, was los ist? Philipper 2,20, vorher Vers 19. Das, was Paulus sagt, ist los. Er sagt eiskalt. Das hat mich geschockt, wie kaum ein Satz in der Bibel. Sie suchen alle das Ihre aus dem Timotheus. Zum Glück haben wir viele Timotheus, bin ich dankbar. Aber das selber, das eigene Süpplein kochen, das ist riesengroß verbreitet. Jetzt sagt er aber was zu den Ältesten. Wisst ihr, ich will jetzt nicht sagen, die Ältesten sind die Lieben und die Gemeinde spurt nicht. Das ist mir zu billig. Sondern die Ältesten sagt er, ihr müsst Vorbilder sein. Wisst ihr, und der, wo kein Vorbild ist, braucht auch nicht jammern. Meine Frau sagt manchmal, du bist der Einzige, der das tut. Zweiter Satz, alles, was du machst, übertreibst. Dann sage ich, freu dich doch. Dann ist ja meine Liebe zu dir auch übertrieben. Verstehen? Einfach mal ganz praktisch. Wisst ihr, sind wir ehrlich, so läuft das ab. Es war jetzt kein Spaß, so ernst. Wir schwätzen so miteinander. Aber ihr versteht, was das heißt. Es ist unendlich wichtig, dass man Vorbild ist. Das, was ich hier predige, wenn ich das nicht selber tue, bin ich ein Heuchler. Ist euch das klar? Dann bin ich ein Heuchler. Und er sagt, du kriegst hier keinen Lohn, sagt der Vers 4. Du wirst dein Ehrenkranz erst kriegen, wenn der Erz- oder der Oberhirte kommt. Wenn der Jesus wiederkommt, dann wird gerechnet. Und dann sagt er ganz einfach strukturelle Dinge. Er sagt, ihr Jüngere ordnet euch den Älteren unter. Da steht nicht unbedingt Ältesten. Älteste ist 1 bis 4. Ab 5 kannst du auch Älteren letztendlich übersetzen. Er sagt, gegenseitig sollt ihr demütig sein, euch gegenseitig unterordnen und einfach herrschständig sein. Wisst ihr, und ihr Jüngere, wenn ihr euch der Ältere unterordnet, eine gewisse Ehrfurcht vom Alter habt, ist der Segen Gottes auf euch. Je mehr ihr rebelliert, je weniger habt ihr der Segen Gottes. Das gilt für die Kinder, den Eltern gegenüber, das gilt in der Gemeinde, den älteren Geschwistern gegenüber, das gilt auch den Ältesten gegenüber. Ihr löst selber aus, was bei euch passiert. Wisst ihr, und ich habe die Rebellen kennengelernt bis zum Wahnsinn. Ich habe immer Rebellen gehabt. Wahrscheinlich reizt sich die Leute dazu. Ja, ich will da auch nicht sagen, dass es immer alles ideal ist. Aber etwas habe ich festgestellt. Ich habe festgestellt, wenn jemand wirklich in die Rebellion geht, ich bin jetzt kurz drauf dran, einer Gemeinde ein paar Verantwortliche zu sagen, so, jetzt haben sie euch gesagt, ohne Ende, jetzt sehe ich die Früchte nach Jahren, was bei euch passiert. Was ist mit eurer Rebellion und mit eurem Eigensinn? Was ist rausgekommen? Seid ihr jetzt die Gesegneten des Herrn? Seid ihr jetzt glücklich? Ich habe noch keinen von den Rebellen gesehen, der sagen kann, ich bin der Gesegnete des Herrn, ich bin glücklich. Ich habe noch keinen gesehen. Wisst ihr? Immer die Frustration, dann der Frust. Aber nachhaltig, Säge des Herrn. Nein. Das ist das, was er meint. Und der sagt dann, du musst dich unter die Hand Gottes demütigen. Jetzt kommt noch was. Nicht jeder macht das ja aus Willkür. Sondern manchmal macht es auch ein Mensch, weil er Sorge hat. Und Geschwister, ich habe etwas erkannt, das schockt mich selber. Hätte es nicht geglaubt. Sorge ist so schlimm wie Sünde. Man hat Sorge. Und er sagt ganz klar, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht dich zu verschlingen. Wie? Mit Sorge. Er sagt, widersteh. Alle Gläubigen geht es so. Die haben alle das Problem. Da sagt der Gott aller Gnade, der die ganze Gnade hat, der hat dich berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Es hängt alles am Herr Jesus. Und jetzt sagt er, er wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, das heißt ganz nüchtern, sachlich, in der Sprache des Petrus, steck es weg, es ist bloß eine kleine Sache. Er wird euch völlig zubereiten. Ich sage mal, was in den griechischen Begriffen drinsteckt. Völlig zubereiten heißt für was anderes, für die Ewigkeit. Indem er euch festigt, das ist von außen. Das heißt, Gott festigt uns, indem er uns von außen Druck gibt. Und indem er uns stärkt, das kommt von innen. Das eine geht nach außen, das andere nach innen. Wisst ihr, wie man eine Säule macht? Da macht man Umschalung und dann lässt man oben, jetzt neumodisch, lässt man den Beton rein. Draußen ist die Umschalung, dann ist von außen Druck und dann macht man innen Druck von oben und dann wird es fest und genau das meint die Stelle. Er wird uns für die Ewigkeit zubereitet, indem er uns von außen und von innen Druck macht. Und uns so letztendlich gründet. Und das Gründer heißt, das steckt da in dem Griechischen drin, in dem Fundament einsinkt. Wer ist unser Fundament? Einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist, Jesus Christus. Das heißt, Gott muss es tun, dass wir das tun, was er am Anfang sagt. Gehorsam, Gottesfurcht, wirklich Heiligkeit, Fremdlinge sei auf Erden, wirklich sein Wille zu tun. Und dann sagt er, durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben. Er schreibt immer in Kürze. Zweiter Petrusbrief ist genauso. Er sagt das Wesentliche, er sagt das und was. Und Silvanus ist der feine Mensch, der den Brief so schön geschrieben hat, immer klassisch schöner griechischer Stil. Und er sagt, und ich bin überzeugt, er ist ein treuer Bruder, versteht ihr? Treue ist das, was Gott will. Vom Verwalter wird nichts verlangt, als das, dass er treu ist. 1. Korinther 4, 2. Auf jeden Fall, treu sein, wisst ihr, das ist das, was Gott will. Er will Treue Gott gegenüber, Treue den Menschen gegenüber. Ich sage es einmal andersrum in meiner Sprache. Du musst berechenbar sein für dein Gegenüber. Er muss wissen, was ist das für ein Mensch. Er muss wissen, wie du reagierst. Das ist Treue. Wisst ihr, Treue ist einfach, ich bin berechenbar. Und ich stehe dazu. Und wenn es mal schlecht geht, wenn ich berechenbar bin, dann weiß ich ganz genau, auf die kann ich mich verlassen, die geht nicht weg, die kippen nicht um, die steht da. Das ist etwas Kostbares im Reich Gottes. Und dann am Schluss rundet er einfach seinen Brief ab und sagt, Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Er sagt, das, was ihr alle braucht, ist der Friede Gottes im Herzen durch den Herr Jesus. Wenn der Friede Gottes im Herzen ist, dann hast du Sehnsucht nach Gehorsam, oder? Wenn der Friede Gottes in meinem Herzen ist, will ich gehorsam sein. Wenn der Friede Gottes in meinem Herzen ist, will ich heilig sein. Wenn der Friede Gottes in meinem Herzen ist, will ich die Furcht Gottes haben, Ehrfurcht vor Gott. Wenn der Friede Gottes in meinem Herzen ist, dann ist die Welt für mich schal, dann kann ich ein Fremdling sein. Da kann ich auch diese Seelehaltung entwickeln, die die Ungläubige gewinnt. Wo man sagt, ein Mann mit ungläubiger Frau oder umdreht, soll es so machen. Das sind ja eigentlich die Schwestern angeredet. Wisst ihr, weil die Schwester ja eher emotional reagiert. Wisst ihr, dann kann ich auch, wenn ich gläubig bin, kann ich meine Frau schützen und kann ihre versuchen, die Brücke zu bauen. Dann kann ich das alles tun. Da kann ich Leiden ertragen. Da kann ich die Erziehung Gottes ertragen. Es geht alles. Da kann ich dienen, kann den anderen helfen, kann mit meiner Gabe dienen. Wenn ich keine Ehre dafür kriege, diene ich trotzdem. Ihr begreift, das geht nicht mehr, ich bin nicht mehr materialistisch, auch von der Ehrsucht her. Ich bin frei, wenn der Friede Gottes in meinem Herzen ist. Es war keine klassische Exegese, versteht ihr? Das war einfach mal ganz praktisch nachgesehe, was sagt eigentlich der Petrus in seiner derben Art. Ich liebe solche Aussagen. Es ist so einfach. Ich liebe auch den Paulus, das ist eine komplizierte Art, das gefällt mir noch besser fast. Aber manchmal brauchst du es direkt. Und er ist sehr direkt. Wisst ihr, was bleibt am Schluss von so einer Verkündigung übrig? Zu fragen. Eigentlich bloß eins. Will ich es oder will ich es nicht? Ja oder nein? Vom Verantwortlichen angefangen bis zu dem, wo heute zuerst mal in der Gemeinde ist. Will ich es, ja oder nein? Und dem Ungläubigen musst du die gleiche Frage stellen. Willst du in die Hölle oder willst du in den Himmel? Auch der muss die Frage nur beantworten mit ja oder nein. Und der Gläubige muss nur letztendlich entscheiden, will ich Spuren oder nicht? Spur ist ein wunderbares Wort. In der Spur des Lammes. Und Spuren ist ja der schwäbische Ausdruck für Gehorsam sein. Will ich oder nicht? Und die Frage, die kann ich nur für einen Menschen in dem ganzen Universum beantworten. Und das bin ich selber. Dir müsst sie selber beantworten. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke dir für den Gnadentag. Danke dir, dass wir auch vor dir ganz ehrlich sein dürfen und einfach alles auf den Tisch legen. Und wenn wir sehen, wie in Petrus dieser impulsive, einfache, direkte Mann hier die Tatsache in den Raum stellt, so möchte ich dich einfach bitten, dass du auch in unseren Zählen, in unserem Geist das verankerst, dass uns vollkommen bewusst ist, das Größte, was ein Mensch erleben kann und das Wichtigste im Leben eines Menschen, auch in meinem, in unserem Leben, ist die Wiedergeburt. Und dass wir es haben durch das Vergießen deines Blutes, dafür beten wir dich an. Aber dass du auch erwartest, dass wir dann gehorsam sind, dass wir heilig leben, dass wir wirklich beginnen, die Furcht Gottes auszuleben und Fremdlinge sind auf dieser Erde. Und das alles, was du uns auch durch den Petrus zeigst, einfach tun, wie kleine Kinder. Dass auch die Verantwortlichen Verantwortung übernehmen und wirklich Vorbilder sind. Und dass die Gemeinde mitzieht, einfach, dass du zum Ziele kommst. Und dass uns alle nicht das eigene suchen, sondern das, was du willst. Und das ist schon etwas Großes. Ich danke dir, dass du so viel Geduld hast mit deiner Gemeinde. Dass du so viel Retterliebe und so viel Heilandsliebe hast. Und dass du den verirrten Schafen auch der Gläubigen so oft nachgehst. Dafür bete ich dich an. Amen.